sagt, man kann gar nicht miteinander arbeiten, wenn man nicht verbunden ist. Und daraus haben wir dann mehr oder weniger auch die Philosophie gehabt, erstmal brauchen wir Verbundenheit untereinander und auf dieser Verbundenheit, wie du es schon sagst, die Hierarchie übergreifend noch wertvoller ist, kann man Gemeinsames dann auch schaffen.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights.
Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und freue mich sehr, zusammen mit Dominik Späth durch diese Folge zu führen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Heute sprechen wir mit einer Frau, die ein Familienunternehmen in zweiter Generation übernommen hat und dabei nicht einfach nur verwaltet, sondern weiterentwickelt. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin der BIC Bechtold Gruppe, einem bundesweit tätigen Dienstleister rund ums Gebäude mit mehr als 3000 Mitarbeitenden in den Bereichen Engineering, Facilities, Services und Security. Sie hat das Unternehmen in einer Phase übernommen, in der sich Märkte verändert haben, Strukturen neu gedacht werden mussten und gleichzeitig die Frage im Raum stand, wie schafft man es eigentlich, Menschen in Veränderungen mitzunehmen? Und sie beschäftigt sich nicht nur im eigenen Unternehmen intensiv mit Führung, sie engagiert sich auch in der Wertekommission und setzt sich dort mit der Frage auseinander, wie wertebasierte Führung heute gelingen kann. Und auch darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Daniela Bechtold. Vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Hallo Daniela.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Sehr gerne. Daniela, auch mit dir starten wir mit unserer ersten Frage, die wir tatsächlich jedem Gast stellen. Was beschäftigt dich denn gerade beruflich am meisten und wenn du magst, gerne auch privat?
Beruflich beschäftigt mich gerade am meisten, wie wir in diesen Zeiten, wo wir doch schon feststellen, dass irgendwie Veränderung an der Tagesordnung ist, in ganz vielschichtigen Bereichen, dass wir dennoch Verbundenheit miteinander empfinden und uns ja auch die Sinnfrage gemeinsam in dem Führungsteam stellen und sagen, wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam einen guten Job machen, erfolgreich sind, aber dennoch auch sinnstiftend unser Leben verbringen.
Und privat?
Und privat beschäftigt mich so ein bisschen die weiterführende Schule von meinem Sohn, der jetzt 10 ist. Aber Gott sei Dank ist diese Frage geklärt. Insofern freuen wir uns jetzt auf den letzten Teil vor den Sommerferien.
Sehr schön.
Sehr schön. Super. Und bevor wir gleich jetzt tiefer in Führung und Kultur einsteigen, lass uns BIC vielleicht dann mal ein bisschen besser verstehen. Ihr seid heute über 3000 Mitarbeitende, vereint ganz unterschiedliche Bereiche unter einem Dach. Ich habe es ja schon genannt, Engineering, Facilities, Service und Security. Wenn du BIC heute jemandem erklären müsstest, was macht euch aus?
Also uns macht aus, dass wir ein Gebäude ganzheitlich denken von der allerersten Idee. Also entweder habe ich ein Gebäude, das ich sanieren möchte oder ich möchte neu bauen und da sind wir der Ansprechpartner für alles, was Technik ist im Gebäude. Wir planen, wir beraten und wenn wir dann die Haustechnik, also Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro, auch Daten- und Netzwerktechnik geplant haben, dann betreiben wir das Gebäude auch. Einmal technisch, einmal im infrastrukturellen und auch im kaufmännischen Bereich und vor allem Manpower technisch der größte Bereich, darauf kennt man uns meistens auch, die schwarzen Autos auf der Straße, ist die Sicherheit. Das heißt, von den Mitarbeitern und Kollegen und Kollegen, die in der Pforte sitzen, die Sicherheitstechnik machen wir, aber eben auch die physische Absicherung von Gebäuden, Industrie, Veranstaltungen. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat.
Ich sag gerade immer, in Karlsruhe gibt es keine Straße, wo du kein BIC-Auto siehst. Also das ist definitiv so.
Das freut mich zu hören.
Genau. Daniela, das ist spannend. Die Transformation bei euch war ja nicht nur strukturell, sondern auch kulturell. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass ihr früher viele einzelne Gesellschaften hattet, die eher nebeneinander hergearbeitet haben. Wann hast du gemerkt, jetzt müssen wir anfangen, wirklich verbunden, vernetzt zu arbeiten, nicht nur unter derselben Marke, sondern wirklich vernetzt von den einzelnen Geschäftsbereichen euch auch austauschen, um eben stärker im Markt zu sein?
Das war sicher keine geradlinige Entwicklung. Ich bin jetzt seit 2009 im Unternehmen und 2013 habe ich dann das Unternehmen in der Leitung übernommen. Am Anfang war es geprägt durch mein Wissen aus der Unternehmensberatung, eher so ein strukturelles darauf schauen zu sehen. Mhm. 25 Geschäftsführer, viele einzelne GmbHs, habe ich erstmal gesucht, was verbindet uns, wie richten wir die Marke neu aus, und habe festgestellt, mein Vater war genial, oder meine Eltern, sie haben Menschen kennengelernt, mhm. denen sie vertraut haben, haben gesagt, hier ist die Marke, die uns verbindet, und ein gewisser Qualitätsstandard, und jeder konnte dann in seiner Region ganz eigenständig agieren. Das war zu der damaligen Zeit wirklich genial. So sind wir von 8 Mann auf damals knapp 1500 mhm. Mann angewachsen. Und als ich dann ins Unternehmen kam, habe ich gemerkt, weiter kommen wir, aber mit der Philosophie nicht. Mhm. Sondern die Kunden wachsen, mhm. die wollen die Vernetzung zwischen allen drei Bereichen haben. Also müssen wir nicht nur miteinander kommunizieren, sondern wir müssen auch strukturell miteinander arbeiten, und wir wollen auch miteinander arbeiten. Und da verbindet einen dann letztendlich mehr als nur die Marke, mhm. sondern eben auch der Alltag, die Strukturen. Wir hatten noch keine Personalabteilung, wir hatten noch keine verbundene, ja, sonstigen zentralen Einheiten außer Finanzbuchhaltung.
Mhm. Und es ist ja gerade auch wichtig bei überregionalen Kunden, dass die eine ähnliche Betreuung an jedem Standort bekommen und dass da das dann auch einheitlich ist.
Ja, so sind wir in den letzten 10 Jahren eben, haben wir uns verdoppelt. Mhm. Wir sind jetzt 3000 Kolleginnen und Kollegen und sind in der ganzen Dachregion tätig.
Mhm. Was du auch erzählt hast und was ich ja so schön fand, ihr habt ja sehr viele Workshops, auch über die Hierarchieebene hinweg. Und da fiel ein Satz, den ich total spannend fand: Lernen folgt Bindung. Warum beschäftigt dich dieser Gedanke so?
Interessanterweise habe ich den Satz kennengelernt. Ich betreibe seit 10 Jahren, oder wir betreiben seit 10 Jahren auch Kindertagesstätten, und von den Pädagogen habe ich das gelernt. Man kann Kindern nichts beibringen, wenn man keine Verbundenheit hat. Und so haben wir uns diesen Satz genommen und hat gesagt, man kann gar nicht miteinander arbeiten, wenn man nicht verbunden ist. Und daraus haben wir dann mehr oder weniger auch die Philosophie gehabt, erstmal brauchen wir Verbundenheit untereinander. Und auf dieser Verbundenheit, wie du es schon sagst, die hierarchieübergreifend noch wertvoller ist, kann man Gemeinsames dann auch schaffen.
Mhm. Du hast beschrieben, dass plötzlich der Haustechniker, das Marketing gemeinsam am Tisch saßen und gar nicht mehr über ihre Funktionen gesprochen haben, mhm. sondern erst einmal über sich selbst. Was verändert sich durch diesen Prozess im Unternehmen, wenn Menschen sich wieder als Menschen begegnen und nicht nur über die Rolle sich definieren oder sich auf der Rollenebene begegnen?
Ich habe ein Experiment gestartet, gemeinsam mit der Diana Stier und dem Hussein Fayaspur, wo wir uns einen Workshop genommen haben, der heißt Future Ready. Mhm. Und da haben sich einerseits die Führungskräfte getroffen, jetzt aber eben auch andere Kreise. Und damals hatten wir alle, die am Sommerfest mitgearbeitet hatten, eingeladen, gesagt, macht mal mit uns zusammen einen Workshop. Und es beginnt immer gleich. Wir nennen das empathisches Zuhören. Wir setzen uns zusammen und kriegen eine Aufgabenstellung. Jeder muss irgendwas über sich erzählen. Mhm. Durchaus auch was Privates, auch was Berufliches. Und alle anderen spiegeln einem, was man gerade wahrgenommen hat. Mhm. Klingt erstmal theoretisch, klingt esoterisch, alles andere als das. Wir schätzen alle Mitarbeiter, alle Kolleginnen und Kollegen schätzen diese Runde absolut am meisten. Man lernt etwas, man erfährt, wie man wahrgenommen wird, man erfährt, wie man kommuniziert. Mhm. Auf ganz vielen Ebenen bringt uns das weiter. Also wie gesagt, ich saß dann mit einem Kollegen aus der Haustechnik zusammen, mit dem Kollegen aus dem Marketing. Wir saßen zu viert da und haben uns dieselbe Fragestellung gestellt bekommen. Wir sind auf Augenhöhe gewesen. Das Miteinander, wenn wir uns sehen, ist seitdem ein anderes.
Mhm, glaube ich gerne.
Aber ist das trotzdem ein Prozess, erstmal dahin zu kommen? Mussten sich die Mitarbeitenden an so viel Nähe erstmal gewöhnen, an so viel Offenheit?
Ja, also wir hatten jetzt im obersten Führungskreis 4 dieser Termine und haben auch gemerkt, dass jedes Mal, wenn wir es von Neuem machen, man ein bisschen offener wird mhm. und merkt, dass es gut tut, diese Offenheit untereinander zu leben. Und die Zeit hat auch jeder. Also es ist hier kein Muss, sondern es ist eine rein freiwillige Teilnahme von erstmal relativ kleinen Kreis, aber die Erfolge sind da.
Und wenn man dann vertrauter ist, wird man ja freier und kreativer, oder da kommen ja auch ganz andere Sachen raus, wie wenn man quasi nur hierarchisch führt.
Letztendlich ist das Ziel des Programmes, dass jeder seine eigene Wirksamkeit auch wahrnimmt und sagt, was kann ich einbringen, wo kann ich offen sein, wie kann ich meine eigene Stärke entdecken und eben auch die Stärke im anderen sehen. Das folgt nicht unbedingt so einem Vorlesungscharakter, wie man das bisher kennt an Führungskräfteentwicklungsprogrammen, sondern es schult andere Sinne.
Ja, andere Wahrnehmungen.
Andere Wahrnehmungen, ja.
Du sprichst viel über Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten, wenn wir uns austauschen. War das auch eine Reaktion auf die letzten Jahre? Also Corona, viel Distanz, viel Online-Kommunikation?
Meiner Meinung nach eine Reaktion auf vieles. Erstens stelle ich mir immer wieder die Frage, wie ernst werde ich genommen in meiner Führungsrolle als jüngere Frau als die meisten Kollegen? Und diese Frage war immer wieder, wie kommt es eigentlich, dass wir über taffe Themen sprechen müssen, Vorgaben machen, obwohl bei mir die Geschäftsführer ja Standortleiter sind und ihr eigenes Ding machen, bis ich dann wegkam und gesagt habe, das ist nicht die relevante Frage. Mhm. Es ist eher eine strukturelle Frage, dass jeder gewohnt ist, sein eigenes Geschäft zu machen im eigenen Standort. Und wie schaffe ich den gemeinsamen Mehrwert? Mhm. Und über diese Verbundenheit schaffen wir es eben zu sagen, was ist denn das gemeinsame Ziel, was es echt ist und was es wirklich ausmacht. Also ich bin davon überzeugt, dass es um Erfolg geht, letztendlich auch um finanziellen Erfolg. Und dass der Weg ist für uns.
Daniela, ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen an den Anfang. Du bist ja sehr früh in Verantwortung gekommen. Und es begann ja alles mit dem Anruf deines Vaters, der sich gewünscht hat oder gesagt hat, wir brauchen jetzt eine Nachfolgeregelung. Erinnerst du dich noch an diesen Moment oder wie erinnerst du dich an diesen Moment?
Das war ungefähr 2008. Da war ich gerade bei Ernst & Young in der Supply Chain Beratung und hatte mir überlegt, wie jetzt mein Weg weitergeht. Und er rief an abends und sagte, die viele Bewerber fragen mich, wie geht's eigentlich weiter, wenn sie dann ein gewisses Alter erreicht haben. Und mit dieser Frage kam er und sagte, ich brauche jetzt einen Nachfolger. Ich muss den Nachfolger präsentieren. Du musst es nicht machen, aber wenn, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Da war ich 28.
Wegen dem habe ich nicht gestuckt. Wenn ich mich noch richtig erinnere, Daniela, das hast du mir mal erzählt, hast du ja nicht sofort zugesagt, als dein Vater dich angerufen hat.
Ja.
Was waren denn die Gedanken, die du da damals gemacht hast nach dem Anruf? Oder erinnerst du dich heute noch an den Moment?
Ja, mir war schon klar, dass es eine wesentliche richtungsweisende Entscheidung ist, die jetzt von mir verlangt ist und nicht, dass ich ewig darauf gewartet hatte und gesagt habe, das ist genau das, was ich machen will, sondern ich konnte mir das immer vorstellen. Ich wusste, dass es eine echte Option ist, dass ich die ordentliche Ausbildung dafür hatte. Vom Kopf in den Bauch war so ein bisschen die Frage. Also angefangen mit dem Kopf habe ich dann meine damalige Professorin gefragt, die mittlerweile in Mannheim ist und habe gesagt, welche Fragen muss ich mir denn stellen? Sie hat ein tolles Buch geschrieben, hat gesagt, nimm dir ein paar Monate, damals habe ich mir ein halbes Jahr genommen, beschäftige dich mit 10 Fragen, wo möchtest du heute in 5 und in 10 Jahren stehen, wie möchtest du dein Familienleben sehen, in welchen Feldern siehst du eine Stärke von dir, all diese Fragen, die man sich dann nach und nach stellt. Dann habe ich eben auch meinen Eltern gesagt, bitte gebt mir die Zeit und stellt mir währenddessen nie wieder auch zwischendurch die Frage, wo ich stehe, damit ich einfach frei bin. Und in dem Prozess ist mir dann trotz all dieser Kopffragen waren dann einige Feste bei uns in der Firma. Ich habe die Kollegen nochmal anders wahrgenommen und dann kam dieses Bauchgefühl, dass ich mir das wirklich vorstellen konnte. Auch aus der Erfahrung heraus, dass ich vorher in Großkonzernen war und gemerkt hatte, dass ich schon andere Entscheidungswege mir wünsche und wo ich auch durchaus gesehen hatte, dass man vielleicht die ein oder andere Entscheidung werteorientierter treffen kann. Und dann kam das Bauchgefühl und dann rief ich auch meine Eltern frühzeitig an, bevor
das halbe Jahr vorbei war.
Bevor das halbe Jahr vorbei war und habe Champagner mitgenommen zu ihnen und habe gesagt, lasst uns mal reden.
Und du wurdest tatsächlich nicht mehr gefragt, nachdem du es gesagt hast?
Nein.
Okay. Aber das war mit Sicherheit ein sehr emotionaler Moment dann, als du dich entschieden hast und dorthin gegangen bist.
Ja.
Darf ich fragen, du hast gesagt, deine Professorin hat dir gesagt, wo möchtest du in 5 Jahren stehen und was möchtest du in 10 Jahren erreichen? Ist es das, was du dir damals vorgestellt hast, auch so eingetroffen?
Also, ich denke, was schon wesentlich war an so Überlegungen wie eigene Entscheidungen treffen, was Freizeit angeht oder was auch Flexibilität angeht. Vermeintlich, ich hatte ja auch mal die Gedanken, zum Beispiel Musikerin zu werden. Und das waren so ganz praktische Überlegungen, wo ich dachte, Musiker bist du abends. Und da kannst du es mit einer Familie schwerlich in Einklang bringen, ja. Und eine Familie zu haben, das war das allergrößte Ziel, ein Kind zu haben und das auch begleiten zu können. Und irgendwie hatte ich mir dann schon vorgestellt, wenn man es selber in der Hand hat, dann kann man vielleicht auch Rahmenbedingungen schaffen, dass es möglich ist.
Absolut.
Mhm. Und infolgedessen haben wir ja auch als Familie dann die Netzwerk Mensch gegründet, wo wir Kitas betreiben für Unternehmen. Mein Sohn war ja dann auch dort.
Okay. Ich würde jetzt gerne mal, jetzt haben wir die Entscheidung, du hast dich jetzt entschieden, ins Unternehmen zu kommen, so in die erste Zeit, die du hier mit deinem Vater ja gemeinsam das Unternehmen geleitet hast. Mhm. Du hast mir mal erzählt, manche Führungskräfte gingen dann einfach ins Büro von deinem Vater, manche kamen zu dir. Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, dass diese Doppelstruktur auf Dauer so nicht funktionieren kann und wie bist du damit umgegangen?
Ja, es war damals nicht so, ich hatte mir das so vorgestellt, du kommst dann hin und dann gibt's so 10 Akten und dann sagt dir irgendjemand, das musst du alles lernen, das musst du alles können und ich übergebe dir nach und nach die Felder. So lief das einfach nicht, sondern das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir war und ist schon immer außergewöhnlich gut. Er sagte aber von Anfang an, was siehst du, was es hier zu tun gilt, mach's. Und das war zum einen toll, weil ich mich um Strukturen kümmern konnte, neue Geschäftsfelder aufbauen konnte. Aber wir sitzen jetzt hier gerade in unserem großen Besprechungsraum. Auf der rechten Seite ist das Büro, wo ich vorher war. Und hinter mir ist das ehemalige Büro meines Vaters, in dem ich mittlerweile bin. Und es war wirklich so, ich hörte die Tür im Flur und die Hälfte, die mein Vater eingestellt hatte, ging mit Fragestellungen zu ihm.
Genau.
Die anderen, die ich eingestellt hatte, gingen zu mir. Und hinterher musste ich dann immer aktiv nachfragen, was habt ihr jetzt besprochen? Was verändert sich jetzt? Und da es einfach nie geübte Praxis war, war das schon auch frustrierend.
Glaube ich.
Wann war denn aber dieser Moment, wo du wusstest oder wo klar war, jetzt übernimmst du ganz?
Da hatte ich eigentlich gemeinsam mit einer Beratung solche Workshops gemacht in der obersten Führungsebene, wo es mehr darum ging, wie wollen wir zusammenarbeiten? Was braucht es eigentlich an Vertrauen, an Verlässlichkeit, auch an Transparenz von den eher außenstehenden GmbHs hin zu den zentralen Einheiten? Und in dem, dass wir uns um Strukturen beschäftigt hatten, hat dann damals auch der uns da begleitet hatte, das war der Professor Kraus, er hatte dann schon auch öfter mal die Frage gestellt und gesagt, wer führt euch denn? Und da haben eben die einen so geantwortet und die anderen so. Und dann kam es zu dem Punkt, wo letztendlich die Frage gestellt wurde und wo ich dann auch sagte, ja, es baut sich so ein, es fängt langsam an und irgendwann wird es dann schon frustvoll. Und ich sagte zu meinem Vater, und das war nicht berechnend, sondern es war wirklich dieses, ich glaube, ich kann hier so gar nicht wirken, wie ich mir das vorstellen würde, denn ich renne immer der Information hinterher. Und das führte tatsächlich dazu, zu dieser Überzeugung, ich muss hier nicht sein, also du oder ich, weil meinen Vater ändern konnte ich nicht und wollte ich auch nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass die Geschäftsführer auch bereit waren und sich das auch gewünscht hatten. Und die Kombination, dass ich meinem Vater sagte, ich würde jetzt auch wieder gehen, gemeinsam mit dieser Frage in dem großen Workshop, was wünscht ihr euch denn und könnt ihr euch vorstellen, dass ich die Führung übernehme? Und es führte dann tatsächlich dazu, dass wir den Schritt gegangen sind.
Und das fühlte sich auch gut an dann, direkt.
beides. Also es ist ja beides. Also es ist so, auf der einen Seite ist man Tochter und hat diese Tochterebene. Und wenn man dann im Büro zusammensitzt, muss man auch ganz bewusst manchmal sagen, ich treffe mich jetzt hier von Geschäftsführer zu Geschäftsführer. Mhm. Und als Tochter fühlt es sich nicht unbedingt gut an, aber für die Aufgabe fühlt es sich gut an. Und im Nachhinein hat auch mein Vater immer gesagt, also es war das Beste, was ihm passiert ist, auch das Gefühl zu haben, sie möchte das unbedingt machen. Also er sagte es hinterher so, eigentlich müsste jeder Nachfolger den Vater oder die Mutter rausschmeißen, damit man auch ein gutes Gefühl haben kann.
Wahrscheinlich würde aber nicht jeder damit so gut umgehen.
Nein, und da gibt es ja auch Grautöne und das ist ja auch nicht. Aber die Spielregeln, die haben dann die Geschäftsführer festgelegt. Also keine E-Mails mehr damals an den Vater, auch nicht in CC. Ja, nicht mehr Teilnahme an den Meetings. Und er sagte damals auch, du bekommst von mir alles, du musst jetzt auch in mein Büro umziehen, aber den Parkplatz vor der Tür bekommst du nicht.
Hast du ihn mittlerweile?
Es war schon an Tag 1, war dann der Post-it auf meinem Tisch. Er hat mein Auto umparken lassen, dein Auto. Dein Auto steht ab jetzt unten vor der Tür.
Oh, sehr schön.
Daniela, du engagierst dich auch in der Wertekommission, einer Initiative, die sich mit wertebewusster Führung in der Wirtschaft beschäftigt und den Austausch darüber hinaus fördert, wie Unternehmen verantwortungsvoll, glaubwürdig und menschlich geführt werden können. Was unterscheidet für dich gute von exzellenter Führung?
In der Theorie würde ich sagen, exzellente Führung ist, wenn sich der führt, wohlfühlt und wenn die geführt werden, sich wohlfühlen und sich entfalten können. Gute Führung ist, wenn die Formalien eingehalten werden und man regelmäßig Feedbackgespräche hat und auch was ändert. Aber wenn sich dann zwei Menschen, die miteinander arbeiten, auch noch wertgeschätzt fühlen und ihre eigenen, hatte ich ja einleitend gesagt, auch ihre Sinnhaftigkeit in dem sehen, was sie da tun. Ich glaube, dann entsteht wirklich was Gutes. Und für mich, ich sehe mich da nicht in der exzellenten Führung. Ich gebe mir da jeden Tag Mühe, aber...
Ja. Ja, aber das ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, jeden Tag ist ja auch Entwicklung und entwickelt man sich weiter. Das ist, wenn man aufhört, sich zu entwickeln, ist es ja kein Fortschritt mehr.
Also letztendlich hält mich über Wasser, dass ich das Gefühl habe, dass jede Führungskraft auch immer wieder sich in Frage stellt. Und über die Dauer und die vielen Jahre, wo ich das jetzt mache, merke ich einfach immer wieder, es bleibt dabei, wenn man einen guten Dialog führen kann, wo man auch mal ein Feedback bekommt und das auch sich zu Herzen nimmt und beide auf Dauer wollen. Ja, dann findet man auch immer einen Weg, der gemeinsam führt. Wenn irgendeiner nicht will, dann findet man dann nicht zusammen auch, da kann man dann auch nicht führen.
Ja. Gerade als Dienstleistungsunternehmen steht ihr ja sehr nah am Menschen. Was bedeutet für dich, den Mensch in Veränderungsprozesse wirklich mitzunehmen, gerade in Zeiten von KI oder Automatisierung oder und Automatisierung?
Große Herausforderung, 3000 Menschen bei uns im Unternehmen, die auch nicht an einem Standort sind, sondern meistens in den Kundenobjekten überall verteilt, in der Bundesrepublik oder in Österreich und der Schweiz. Heißt für uns zum Beispiel, praktisch haben wir jetzt die App eingeführt, in der wir kommunizieren, indem wir uns austauschen, Chats haben, Informationen teilen und auch die Möglichkeit, dass man sich im One-on-One unterhalten kann, dass man auch Videos ausspielt, dass man einfach die Kommunikation sicherstellt. Und zum anderen bedeutet es für mich, ins Unternehmen reinzuhören. Also Möglichkeiten zu schaffen, dass wir auch offen sprechen können, was Ängste und Nöte sind, ist nach wie vor eine große Herausforderung. Aber hinhören ist für mich wichtig.
Und wenn wir gerade mal in die App gehen, ist es da, also einfach nur mal ein plastisches Beispiel zu bekommen, da kann jeder jeden anschreiben, jeder mit jedem kommunizieren oder auch dich kann jeder anschreiben oder jeder von eurem Führungsgremium.
Also man bekommt die Kontakte der Kolleginnen und Kollegen, sodass wir uns untereinander anschreiben können und dass jeder mich anschreiben kann, ja.
Okay.
Und was sind denn da für Ängste oder was kommt da meistens auf dich zu? Was sind denn die Themen, die Mitarbeitende gerade beschäftigen? Und wie schaffst du es dann sozusagen, dass die Mitarbeiter das nicht als Bedrohung, sondern als Chance sehen?
Ich nehme im Moment kaum Ängste wahr, wenn ich schon mal damit konfrontiert war, dann natürlich, wie es weitergeht mit der Technik. Da wir aber als Big Bechtold Gruppe noch nie kommuniziert haben, dass Technik ersetzt, sondern dass Technik eine unterstützende Komponente ist für den Menschen und wir ja mehr als genügend Arbeitskräfte nach wie vor suchen, ist es für uns etwas, wo wir denken, jeder Kollege, jede Kollegin, die mehr Zeit hat, am Kunde zu sein und mit Technik unterstützt wird, das ist eine Art von Kommunikation, da nehme ich kaum Ängste wahr. Mhm. Was Ängste eher sind, sind politische Lage, Entwicklungen, was sich umgibt. War damals Corona. Das sind eher die menschlichen Themen, die uns beschäftigen.
Mhm. Ich würde nochmal gern auf das Thema Kommunikation gehen. Wir hatten jetzt gerade über die App gesprochen. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass ihr viel kommuniziert, dass du viel kommunizierst. Ihr habt mit Channels, Austauschformaten, Gesundheitsimpulsen und noch viele mehr damit angefangen, oder das ist das, was ihr im Unternehmen anbietet. Wie wichtig ist Kommunikation für dich heute? Also ich würde es einfach nochmal gern beleuchten wollen, weil es wirklich ein Thema ist, gerade in der Transformation, was wirklich ein wichtiger Erfolgsgarant ist, wenn man gut und richtig kommuniziert. Wie kommunizierst du mit deinem Management Board?
Also da bin ich jetzt ein bisschen verhalten in der Antwort, denn ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand sagt, das ist ausreichend und gut kommuniziert.
Das wird nie gesagt, oder?
Nee, das gibt's wird nicht. Nie gesagt. Nee.
Deswegen will ich das auch für uns nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Wir geben uns da viel Mühe, eben über die App immer mehr. Wir machen jetzt auch einzelne All-Hands-Meetings, die wir auch aufzeichnen, die wir dann bringen werden, wo wir auch Interviews machen. Aber ja, da kann man nicht genug kommunizieren eigentlich. Ja. Mhm. Ein ganz großer Gewinn ist es, die persönliche Begegnung nach Corona wieder zu haben.
Also zusammenzusitzen, miteinander zu reden.
Zusammenzusitzen, sich in die Augen zu schauen, gemeinsame Zeit zu verbringen. Wir verbringen mehr denn je Führungskreis miteinander. Hatten jetzt, versehen uns fast alle 2-3 Wochen. Der Wunsch, dies zu tun, ist auch da. Und ein ganz neues Format beispielsweise. Wir treffen uns dann hier in der Höpfnerburg, da gibt's so ein kleines Zimmer, wo 15 Menschen an einem Tisch sitzen können. Und das Schöne ist, dass man sich so fokussiert um eine Sache unterhalten kann, während man aber keine feste Agenda hat und Abendessen kann. Und dass wir uns über kreative, neue Dienstleistungsideen und was uns gerade beschäftigt, eben auch mal auf eine lockere Art austauschen können und das ganz regelmäßig.
Okay.
Wir haben unser eigenes Schulungszentrum am Süßensee, wo wir in einem ganz kleinen, süßen Haus direkt am See mit Bootssteg uns treffen, abends zusammen grillen und 3 Tage miteinander verbringen. Und das sind auch alle 140 Führungskräfte. Okay. Durchlaufen das jedes Jahr.
Schön, okay. Klingt toll. Daniela, die Frage natürlich noch, was für Ziele habt ihr? Wo geht's in den nächsten Jahren hin?
Ja, wir haben die letzten Jahre gut genutzt, uns eben strukturell gut aufzustellen. Und auch sehen wir im Moment, dass es zwar wirtschaftlich eine Krise gibt, dass aber Immobilien weiterhin Bestand haben.
Ja.
Und ich sag mir immer, man muss nur besser sein als der Wettbewerb. Und so sehen das alle Kolleginnen und Kollegen bei uns. Und deswegen haben wir einen Wachstumskurs vor. Also wir wollen deutlich wachsen, nicht durch Zukäufe, sondern...
Das war meine Frage gewesen. Strategisch oder organisch?
Nee, organisch.
Organisch.
Also über den nächsten Auftrag, der kommt, über den nächsten Kunden, den wir überzeugen können. Und natürlich auch die Kunden, die mehrere Dienstleistungen von uns nachfragen. Denn ganz häufig ist es so, dass die Expertise über Facility Management oder Security nicht unbedingt im Haus ist und dass wir dort unterstützen können, den beratenden Bereich deutlich weiter ausgebaut haben in den vergangenen Jahren und wir davon ausgehen, dass wir wachsen können.
Sehr schön.
Super. Dankeschön. Dann würde ich dich jetzt gerne fragen, so Richtung Abschluss. Was hast du in der Zeit, in der du die Führung inne hast, über dich selber gelernt? Weil wenn du sagst, ja, macht ja auch viel dieses empathische Zuhören. Was hast du gelernt über dich?
Jeden Tag lerne ich über mich und stelle immer wieder fest, wenn es mir gelingt, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, dann gelingt es mir einfach besser. Je entspannter ich bin, je lockerer ich bin, desto besser gelingt auch das Miteinander.
Mhm. Und wie schaffst du deinen Ausgleich, wenn ich nochmal persönlicher fragen darf? Also ich weiß, du hast 2 Hunde, du bist Mama. Das ist wahrscheinlich so da wo du am liebsten bist dann, oder?
Ja, also mit meinem Sohn verbringe ich schon jede Sekunde gerne. Wir auch alle gemeinsam. ich habe jetzt das Segeln nochmal neu für mich entdeckt, habe gerade meinen SKS-Schein, also die Praxis gemacht und meine Theorie in Angriff genommen. Also das finde ich schon richtig gut. Und ich schwimme gerne, ich mache gerne Yoga. Ja, ich mache gerne Sport.
Super, Dankeschön.
Sehr gut. Wenn du jungen Führungskräften, die vielleicht gerade vor einer ähnlichen Verantwortung stehen, wie du sie schon erfahren hast, einen Gedanken mitgeben könntest, welcher wäre das? Was hat dir auf deinem Weg am meisten geholfen?
Am meisten geholfen hat mir die Erkenntnis, dass jeder er selber sein darf. Mhm. Also, dass je authentischer man ist, desto besser. Also es braucht nicht das Nacheifern von irgendjemand, sondern seinen eigenen Weg gehen und den nicht gehen mit dem Kopf, sondern wenn es sich richtig anfühlt, wenn man wirklich sich sicher ist, dass man das möchte. Das war damals diese Entscheidung, ich würde das Unternehmen verlassen. Das war keine berechnende Frage, sondern die war ganz aus mir heraus, ganz authentisch. Und immer wenn ich es schaffe, als Führungskraft auch authentisch zu sein, dann gelingt es mir auch.
Hm. Das ist ein toller Abschluss.
Ja, finde ich auch. Ja. Liebe Daniela, vielen Dank für deine Offenheit heute, deine ehrlichen Einblicke in das Thema Unternehmen, Transformation, vor allem in deine Haltung. Und hat viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank.
Ich würde auch sagen, eine ganz tolle, sympathische Frau, auf jeden Fall authentisch. Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften.
Vielen Dank für eure schönen Fragen. Schön, dass ihr hier seid.
Sehr gerne.
Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wissen ja, alle weiteren Infos, die stehen bei uns unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.